Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Die Quotenfrau. Heute sitze ich wieder in Wien und mir gegenüber das zweite Mal mittlerweile zwei Personen. Und zwar zwei Personen aus dem Gründerteam der Wirtschaftszeitung Shiconomy. Ich darf euch vorstellen Michaela Ernst. Sie ist Mitgründerin, Herausgeberin von Shiconomy und Weconomy. Über 40 Jahre bereits Journalistin. Sie ist Autorin, Mutter und Speakerin. Außerdem mit dabei ist Hermann Sporer. Er ist Mitbegründer, genauso eben mit von Shiconomy und Weconomy, Geschäftsführer. Und denkt seit langem Medien neu. Außerdem ist er Vater. Hallo und grüß euch. Schön, dass ihr da seid, darf.
Hallo, freue mich sehr.
Hallo, Ursula.
Ich stelle die erste Frage gleich und bin sehr gespannt auf eure Antworten. Was sagt ihr? Die Quote, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Michaela, bitte.
Ja, also ich bin eine absolute Befürworterin der Quote, weil sozusagen auf Freiwilligkeitsbasis würde sich nichts ändern oder würden sich die Dinge noch langsamer ändern, als sie sich jetzt auch schon mit Quote ändern. Aber eines meiner Lieblingsargumente für die Quote ist, dass sie natürlich auch die Erfolge von Frauen messbar macht. Und das ist ein Aspekt, der oft viel zu wenig beachtet wird. Meist geht es darum, dass man sagt, es stellt ein neues Ungleichgewicht her, wenn sozusagen Frauen gegenüber Männern bevorzugt werden sollen. Aber das ist ein bisschen ein billiges Argument, finde ich. Das interessantere Argument ist, in der Wirtschaft, wo alles bemessen wird, wo es für jeden Faktor ein KPI gibt, ist die Quote sozusagen ein neues Messinstrument, um den Erfolg von Frauen in Unternehmen messbar zu machen.
Dankeschön. Hermann, was sagst du dazu?
Ja, danke, Michi, du hast ein gutes Stichwort. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man, ich bin ein Befürworter von der Quote, ist aber natürlich ein Thema, das man genauer betrachten muss. Also ich glaube, KPIs ist ganz wichtig. Ich glaube, eine Quote, der Quote an sich macht wenig Sinn, sondern du musst natürlich das Unternehmen oder auch die Organisation oder wo du eine Quote einführst, musst du die Datenbasis oder die Basis extrem gut kennen. Also du musst wissen, okay, wo ist Ungleichgewicht, wo gibt es auch Potenzial, dass man mit der Quote oder einfach mit Ausgeglichenheit einfach bessere Ergebnisse einfordert. Und das muss man offenlegen, das muss man auch gut kommunizieren. Also eine Quote einzuführen ohne Kommunikation ist ja eigentlich ein Selbstmord auf dem Sinn. Also man muss das wirklich gut erklären, man muss schauen, okay, welche Ziele verfolgt man und dann kann man die Mitarbeiter auch mitnehmen. Also das ist, oder Mitarbeiterinnen, für mich ist das total essentiell, weil ich glaube, eine Quote nur einzuführen, da erzeugst du so viele Fragezeichen und auch so viele Widerstände, dass das schwierig wird. Also du musst die Datenbasis kennen, muss genau sagen, wo möchtest du hin und wieso führst du diese Quote ein, was wird es da bringen oder was erhoffst du dir dadurch und dann kann man das einführen. Sonst wird es schwierig, was man auch schon an sehr vielen Beispielen gesehen hat, was dann wirklich schwierig wird.
Herzlichen Dank. Lasst uns doch gleich in euer Projekt, in euer Unternehmen eintauchen, Shiconomy. Wie ist es zu diesem Projekt, zu diesem Unternehmen gekommen?
Also die Basisidee hatte der Andreas Dressler, der Verleger Andreas Dressler, der auch schon das Wirtschaftsblatt, in den 90er Jahren gegründet hat, der auch erfolgreiche Magazine wie die Diva, die Frauenzeitschrift Diva, mitgegründet hat, die auch schon Line Extensions herausgebracht hat, Diva Business, schon in den 90er Jahren. Also schon, er war schon ein bisschen ein Vordenker in die Richtung. Und er hatte vor 5 Jahren, glaube ich, einfach mal so eine Idee, die ihm erst so durch den Kopf geschossen ist. Wie wäre es einmal, ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu machen? Und hat mich dann kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, ein journalistisches Konzept dafür zu machen. Und ich bin seit 40 Jahren Journalistin und habe schon einige journalistische Konzepte auch in dieser Zeit erarbeitet und fand das eine wahnsinnig spannende Herausforderung und war davon überzeugt, dass das genau das richtige Ding ist, das wir jetzt brauchen. Ich bin, habe mich so ein bisschen schlau gemacht bei den klassischen Wirtschaftsmagazinen, habe sie genau im Hinblick darauf, wie hoch ist denn da der Frauenanteil, durchgeblättert und gemerkt, dass es kaum Frauen gegeben hat in diesen Magazinen, die abgebildet waren. Und wusste aber aufgrund meiner journalistischen Tätigkeit, es gibt ja so viel mehr tolle Frauen in Spitzenpositionen, Top-Ebene, aber auch zweite Ebene. Es gibt tolle Gründerinnen, es gibt tolle Innovatorinnen, Wissenschaftlerinnen und die haben überhaupt keine mediale Bühne. Und deshalb wusste ich, dass die Zeit perfekt ist, um das zu ändern. Und bin da mit großer Begeisterung, habe ich mich ans Werk gemacht sozusagen.
Und wie, Hermann, wie bist du dann dazugekommen?
Ja, bei mir war es, ich habe auch mit dem Andreas Dressler schon längere Zeit auch über Ideen gesprochen. Ich habe 2015, das ist Forbes Magazin, die Österreich oder die deutschsprachige Ausgabe nach Wien gebracht und habe dann 2015 auch das erste Mal das Forbes Women gestartet. Das ist einfach eine Einzelausgabe, wo wir einmal im Jahr auf Wirtschaft und Frauen fokussiert haben und dort natürlich sehr viele Role Models auch gezeigt haben, auch mit einem Event dazu. Und 2015 war doch noch ein bisschen andere Zeit. Also da haben alle das Thema durchaus interessiert wahrgenommen, haben auch mit mir drüber gesprochen, aber im Endeffekt war das wirklich nice to have, was okay, ja, machen wir, wenn wir genug Zeit haben dafür oder wir tun eh einiges. Und es waren sehr viele Lippenbekenntnisse dabei. Ja. Und ich habe mir aber dann ein bisschen stärker auch da reingelesen, habe dann auch gesehen natürlich, dass mittlerweile seit über 10 Jahren das Gender Shift einer der 5 Megatrends ist, dass auch durch Forbes natürlich auch, dass das Forbes international, ich habe natürlich sehr viele vergleichbare Ausgaben auf Forbes Women gehabt mit angelsächsischen Raum, im Asienraum und dass das sehr starke Formate dort schon gewesen sind. Und aber im Dachraum wir da wirklich hinterherhinken. Und so hat sich dann auch mit Gesprächen mit der Michaela, mit dem Andreas dann ergeben, hey, machen wir doch ein Medium, eine Medieninitiative Richtung Wirtschaft, aber natürlich, wo wir Wirtschaft neu denken, wo wir Zukunftsthemen denken und auch den Impact von Frauen oder auch diversen Teams hervorstreichen. Wirklich ein wenig Gegengewicht zum Trend, zum Manager-Magazin, die sehr starke und gute Magazine oder Medien sind, aber natürlich einen Typus von Menschen sehr oft bringen. Und das sind sehr stark Männer, ja. Und dann gibt's halt noch einmal im Jahr dieses Phänomen, wo einmal die Top 100 Frauen rund um den Weltfrauentag in diversen Medien rauf und runter gespielt werden. Immer natürlich die sehr, sehr, sehr ähnliche Role Models zu weit weg, zu high, zu unklassische Karrieren auch, die wenig zum Nachahmen dienen. Und da haben wir gesagt, okay, so, wir wollen auch angreifbare Role Models, wir wollen Wirtschaft neu denken, wir wollen einfach da auch diese Wirtschaftsmedien und einfach aufbrechen. Und so haben wir dann eigentlich relativ auch mit dem kleinen Team dann auch angefangen, sehr innovativ dieses Thema anzugehen.
Ich muss auch sagen, es ist zur Zeit, wo wir das Konzept entwickelt haben für das Magazin, ist eine Studie rausgekommen von Anke von Beekhuis und eine Jugendstudie. Und die hat ergeben, dass 84% aller jungen Frauen sich eher eine Karriere zutrauen würden, wenn es mehr positiv besetzte weibliche Role Models gäbe. Und damals ist eigentlich so dieser Begriff Role Model zum ersten Mal so in einer einigermaßen Regelmäßigkeit aufgeploppt. Das hat es ja vorher auch gar nicht gegeben, dass man sich so beschäftigt hat mit dem Aspekt, wie wichtig es ist für junge Frauen, dass sie auch Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können, berufliche Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Und vor allem auch Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, wenn es darum geht, das Private mit dem Beruflichen, also die Familie beziehungsweise Kinder mit den beruflichen Ambitionen zu verknüpfen und umzusetzen und nicht, dass das eine auf der Strecke dann bleibt. Und eben bei Frauen ist das, bei jungen Frauen ist das halt dann meistens der Beruf, wo zurückgesteckt wird, nicht? Das zeigt auch die hohe Teilzeitquote, die wir in Österreich nach wie vor haben. Und wir wollten einfach auch Frauen dazu ermutigen, dass sie sich in diese Richtung mehr zutrauen. Und dass sie wissen, dass sie auch mit ihren Zweifeln und in dieser Zerrissenheit nicht alleine sind, sondern das ist sozusagen systemimmanent in einer Frauenbiografie, in einer gewissen Lebensphase, diese Zerrissenheit.
Ich glaube, das ist ja wirklich der entscheidende Faktor. Also ich mag zwar das Wort Role Models nicht so, aber das beschreibt es natürlich am besten und jeder versteht was drunter. Es braucht angreifbare Role Models. Es gibt nachahmbare Karrieremöglichkeiten, wo du sagst, okay, ja, das könnte ein 2-, 3-, 5-jähriges Future Me sein. Die lebt ihr Leben, die kann beides verknüpfen. Ja, es ist vielleicht auch nicht so klassisch. Vielleicht ist es auch eine Quereinsteigerin. Also in unserer schnelllebigen Welt, du kannst nicht mehr diese ganz klassischen Karrieren sehr stark auch, keine Ahnung, wenn man sieht, den technischen Bereich. Jeder hat nur diesen Bias, jeder hat nur einen Blaumann und einen Maurer. Also ein Techniker, aber dabei hat sich das extrem gewandelt, auch die Berufsbilder. Und das, glaube ich, muss man aufzeigen. Da muss man Mut machen, da muss man sagen, okay, es gibt den Fertigen nicht in dem Bereich. Ja. Man muss ständig lernen, es gibt Quereinsteiger, es gibt Möglichkeiten. Mhm. Und die aufzuzeigen, das wollten wir.
Dankeschön. Ihr habt gesprochen von Mut machen und Role Models. Ich möchte gleich einhaken. Könnt ihr jeder und jede für sich einmal ganz kurz nachdenken, bitte, was war so in den letzten Jahren die motivierendste, inspirierendste Geschichte für euch? Habt ihr jemanden, wo ihr sagt, boah, oder auch ein Unternehmen, das wirklich viel an der Arbeit schon gemacht hat? Was hat euch in den letzten Monaten, Jahren am meisten beeindruckt?
Also mich beeindrucken eigentlich, was mich sehr stark beeindruckt hat, ist, wie intensiv die Bemühungen von vielen österreichischen Unternehmen sind, Frauen zu fördern, Frauen in Führungspositionen zu bringen, Mentoring-Systeme zu etablieren, Frauennetzwerke zu etablieren. Das ist, wenn man aus einer Branche wie dem Journalismus kommt, wo ja interessanterweise nicht sehr viel gemacht wird für die Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil der Job schon so toll ist, dass sich wahrscheinlich die Arbeitgeber oft denken, die haben eh so ein spannendes, tolles Leben. Da müssen wir uns nicht mehr so wahnsinnig viel rundherum einfallen lassen. Das sind doch die meisten österreichischen Unternehmen, die viel rundherum bieten und viel Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Und da hat mich besonders die ÖBB beeindruckt, weil die echt viel machen, die österreichische Post auch. Ja. Und ich sage da zwei Beispiele, weil das schließt auch gut an zu dem, was ich vorher gesagt habe mit dieser Vereinbarkeit. Also bei der Post habe ich zum Beispiel das Beispiel gehört, dass sie für Frauen, die in Karenz gehen, regelmäßige Zoom-Konferenzen veranstalten, dass die während der Karenzzeit den Anschluss ans Unternehmen nicht verlieren. Und das, finde ich, ist eine ganz einfache, tolle Maßnahme, die eigentlich jeder unabhängig von der Unternehmensgröße umsetzen kann. Und einmal im Monat kann man sich immer so einrichten, dass man eine Stunde Zeit hat für eine Zoom-Konferenz, um darüber informiert zu werden, was hat sich getan in den letzten Wochen, was haben wir vor in den nächsten Wochen. Und die zweite Geschichte, die finde ich irgendwie, hat schon fast auch ein bisschen so einen humorvollen Aspekt. Das ist bei der ÖBB, die haben so ein Nanny-System. Und es war früher so, dass die meisten Besprechungen nach 17 Uhr stattgefunden haben und junge Eltern auf dieses Nanny-System, also ab einem gewissen Level natürlich auf dieses Nanny-System zurückgreifen konnten. Und dann ist man draufgekommen, dass das so viel Geld kostet und so ein großer Budgetposten ist, dass man dann einfach gesagt hat, okay, es zwingt uns ja niemand, die Konferenzen nach 17 Uhr zu machen, wir können sie auch früher machen. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit so lebensnahen Aspekten für Frauen ganz schnell Verbesserung, also für Frauen Karrieren auch ganz schnell Verbesserung herbeiführen kann. Man muss nur einfach schauen, dass man nah ans Leben kommt. Und davor das ist so lustig, weil alles, was so nah ist, da denkt man gar nicht so dran. Ja, man denkt sich, man liest dann von irgendwelchen tollen HR-Lösungen und Angeboten. Und das ist alles so weit weg und das kostet dann viel Geld und das wird dann umgesetzt und das ist aufwendig. Und man ist stolz, weil man das seinen Mitarbeitern bietet und das ist auch ganz toll. Aber es gibt so viele Maßnahmen, die ganz nah am Leben sind und die man zuerst umsetzen könnte und die gleich so eine gewaltige Verbesserung bringen für alle Beteiligten. Das für mich immer eine wahnsinnige Inspiration ist, zu schauen, okay, wo sind die nahen Dinge, wo sind die einfachen Dinge, die schnellen Dinge, die man raustragen kann, die jeder umsetzen kann, die keine Budgetfrage sind, ja, wo es wirklich um den guten Willen geht. Und das ist für mich eine wahnsinnige Inspiration.
Ja, also wenn wir bei dem Thema bleiben, dann ich möchte jetzt ein bisschen das Thema von Female Empowerment so ein wenig wegkoppeln. Also darum haben wir auch, unser Ziel ist ja nicht nur, dass wir jetzt einen weiteren Frauennetzwerk-Silo oder so aufbauen. Ja, es war immer das Thema, wir wollen das Thema Wirtschaft, Zukunft. Wir wollen natürlich jetzt mit Chiconomy extrem natürlich den weiblichen Aspekt zeigen, aber wir haben dann ja Wiconomy gegründet. Also unser Endziel wäre, ist ja natürlich, dass wir das gemeinsam irgendwie alles erheben, diese Herausforderungen, Wirtschaft und Zukunftsthemen. Und deswegen haben wir bei Wiconomy, und du hast gefragt, welche Beispiele von mir, wir haben ja mit Wiconomy gestartet, dass wir Unternehmen, Organisationen einladen, weil es ja niederschwellig, sich zum Thema Diversität auszutauschen. Was bedeutet das? Aber jetzt nicht Gendersternchen oder andere Themen, wo man sich aufhängt, wo eine große Aufregung dann da ist und alle sagen, wie schrecklich oder arg das nicht ist, sondern nein, was bedeutet das überhaupt? Und da muss, glaube ich, jedes Unternehmen, was ich vorher bei der KPIs gesagt habe, muss jedes Unternehmen mal anschauen, wo komme ich her, in welcher Branche bin ich aufgestellt, wie schaut meine Struktur aus, meine Organisation, wie auch meine Mitarbeiterinnen, meine Belegschaft. Und dann kann ich sagen, okay, wo sind eigentlich Pain Points? Was kommt da eigentlich auf mich zu? Ja, und da kommen jetzt relativ viele Herausforderungen auf Unternehmen, auf Österreich zu, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Und da spielt Diversität schon eine Rolle. Das ist ja nicht nur das ESG, dass man nachhaltig agiert Richtung Umwelt, sondern das S steht ja für das Thema People, für das Thema Diversität, für auch Gleichberechtigung. Und ich glaube, da ist ein entscheidender Hebel. Ja. Wir haben eine schrumpfende Gesellschaft, wir bekommen relativ viel Zug aus dem Ausland, wir haben ein Gefälle für Jung und Alt, wir haben das Thema, dass sehr viele Frauen erwerbstätig sind, aber vielleicht in Teilzeit oder vielleicht einfach falsch in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt sind. Und diese Fragen muss man stellen. Und das heißt für mich Diversität. Und da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, über 100 Unternehmen, die bei uns Initiativen eingereicht haben, was sehr niederschwellig war, was einfach ein Austausch ist, ein wenig Best Practice. Sie haben sich vernetzt untereinander. Und da sind wir vier Themen, möchte ich kurz herauspicken, oder vier Unternehmen auch, die jetzt vielleicht nicht so klassisch waren wie die Michele, weil das sind natürlich Riesenkonzerne, die extremes Staffing auch haben, Budget dahinter haben auch. Aber es geht auch sehr oft aus, es hängt an den handelnden Personen und da wiederum an der Kommunikation. Wenn du sagst, ich mache jetzt eine Diversitätsstrategie, ja, das wissen eh alle. Es gibt diese ganzen PwC-Studien und so weiter, warum das, aber du musst das übersetzen. Wieso ist es konkret jetzt fürs Unternehmen wichtig? Wo komme ich her? Was sind meine Pain Points? Und wie kann ich vielleicht durch mehr Diversität oder besser eingesetzte Ressourcen da wettbewerbsfähig bleiben? Und da ein Beispiel ist zum Beispiel die lange schon mit der Salzburger geht zusammen, das ist eher aus unserer Heimat, bin selber Oberösterreicher und aus dem Salzburger Gebiet. Und da ist zum Beispiel die Maria Zellner, die hat ja extrem in die Richtung auch gearbeitet, das Thema Karenz. Karenz ist ein richtiger Showstopper, ein richtiger Painpoint für jedes Unternehmen, ja. Weil es oft natürlich für beide Seiten ein wenig das Lose-Lose eingesetzt ist, ja. Entweder man ist unzufrieden, wann jemand in Karenz geht, man bietet nicht die richtigen Rahmenbedingungen, es ist dann für die Mitarbeiterin oft ein Karriereknick und fürs Unternehmen auch. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, gehen wir es doch anders an, gehen wir es proaktiv an. Schauen wir, es gibt unterschiedliche Auszeiten. Nehmen wir es mal das Karenz von den Eltern weg, ja. Es gibt ja Pflegekarenz, es gibt Krankheiten, die jeder durchläuft. Und sie haben das, okay, wir dann sagen, Überbau, über Auszeiten, jeder braucht das irgendwann einmal. Und schauen wir, wie wir Struktur schaffen oder auch eine Blaupause, damit möglichst viele Mitarbeiterinnen da das zeitnah artikulieren, weil dann kann man sich gut darauf vorbereiten. Dann schaffen wir vor Karenz oder vor Auszeitenphase, dann auch währenddessen und danach. Und da gibt es dann wieder Anknüpfungspunkte, wie kann man vielleicht auch schon vorher in eine Führungsposition gehen, weil extremes Potenzial ist. Findest keine Mitarbeiterinnen aktuell draußen. Es ist von Arbeitnehmer zu einem Arbeitgeber, umgekehrt, vom Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt gekommen. Und deswegen ist das Belonging-Thema. Du bist viel geschickter, du holst dir die Menschen und die Potenziale förderst. Das ist natürlich aufwendig. Und sie hat da aber eine Struktur eingefasst oder eine Organisation dahinter gelegt, dass das jetzt Früchte trägt. Und ich glaube, von solchen Themen können viele Unternehmen lernen, ja. Weil ich glaube, die das erste so einführen, ja, haben dann auch wieder im Employer Brand oder in der Arbeitgebermarke wieder Vorteile, finden besser Mitarbeiterinnen, halten es länger. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Und ein zweiter Punkt ist, das ist mir auch wichtig, dieses ganze Technik-Berufsbilder, ja. Also du findest da weniger Mitarbeiterinnen da draußen. Und es kann jeder jammern, dass sie keine ITler oder keine Techniker mehr finden, ja. Und da gibt's auch ein Beispiel aus dem Innviertel, aber auch dann zum Beispiel eher aus der FH Hagenberg zum Beispiel, die sich überlegt haben, okay, es gibt in einem technischen oder Informatikstudium gibt's kaum weibliche Bewerberinnen, die Studentinnen werden. Ja. Aber es sind diese Ausschreibungen oder wie die konzipiert sind immer schon gleich. Ja, es steht dann Informatikstudium, pipapo. Spricht halt nur einen Teil der Menschen da draußen an. Das heißt jetzt nicht, dass es so einfach ist, dass du es umschreibst, ja. Aber die haben dann schon sich überlegt, okay, wie kann man es anders ausstaffieren? Der Lehrplan bleibt gleich, ja. Aber wie kann es auch schmackhafter machen? Wie kann ich übersetzen? Vielleicht auf neue Zielgruppen, auf Frauen speziell oder andere noch, die Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger. Und so haben sie dann auch geschafft, dass auf einmal von 5% Bewerbungsquote auf einmal auf 30% gekommen sind. Und das sind so einzelne Beispiele, die wir da bringen wollen und die aber andere ermutigen, vielleicht auch das ähnlich zu machen. Es ist nicht alles so hochkomplex oder man muss eine riesen Diversitätsstrategie machen. Es sind oft schon auch mit nicht einfachen Themen oder einfachen Initiativen auch dazu was zu machen.
Dankeschön. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ich meine bei dem WeEconomy, weil das hast du, glaube ich, jetzt nicht erklärt, wie das ja eigentlich entstanden ist, weil wir hatten ja so eine lustige Situation, wir haben das Magazin gegründet und 1,5 Jahre später kam Corona mit dem Lockdown und das war für uns eine starke Wachstumsphase, weil wir uns ja neue Formate überlegen mussten und dann Mitarbeiterinnen hatten, die wir natürlich alle nur via Zoom gekannt haben. Und dann nach so einem Dreivierteljahr haben wir uns das erste Mal alle im echten Leben gesehen, ja, obwohl wir täglich miteinander zu tun hatten. Und das war bei einem Team Day und der hat sehr lang gedauert, hat 9 Stunden gedauert. Und wir waren dann schon echt alle ein bisschen fertig und aber sehr gut drauf, weil es sehr produktiv war. Und so entstand dann und ganz zum Schluss, so was ist unsere zukünftige Idee? Naja, das Ideal wäre WeEconomy. Das Ideal wäre sozusagen eine Wirtschaft auf Augenhöhe, eine gleichberechtigte Wirtschaft. Und unser Ziel ist, dass wir auch einmal ein Magazin machen, das WeEconomy heißt, genau aus dem Grund. Und dann haben wir im Jahr darauf beschlossen, unsere 4. Ausgabe WeEconomy zu nennen. Und das Spannende war, und ich finde, das hast du gut herausgearbeitet, Hermann, dass bei diesem Aspekt ganz stark es auch darauf ankam, weil ja natürlich 3/4 der Entscheidungsposition oder noch mehr natürlich in Österreich nach wie vor in der Hand von Männern ist, dass man die Männer mitnimmt auf Reisen. Und da hat der Hermann eine Kampagne initiiert und er hat mit seinem Gesicht als erstes begonnen, die Mail-Ally-Kampagne. Und die haben wir dann durch LinkedIn gespielt und es war mit einem Zitat und das wurde erfolgreich geshared und da haben auch andere Männer irgendwie dazu ihre Stellungnahme abgeben können und sie sind auch Mail-Allies und das hat dann so ein positives Bild, finde ich, auch auf die Sache geworfen, weil es hat dann irgendwie unterstrichen, es geht uns jetzt nicht darum, dass die Frauen die Männer verdrängen, sondern es geht irgendwie um ein konstruktives, produktives Miteinander und es geht aber auch nur, wenn die Männer da umdenken, mitziehen, mitmachen, weil wir wollen ja nicht diesen Krieg, dass sich ja die Frauen jetzt mit Ellbogen gegen die Männer durchsetzen müssen und die Männer versuchen irgendwie die Frauen weiter irgendwie wegzuhalten vom großen Kuchen, sondern dass beide sehen, es ist irgendwie miteinander produktiver, es macht mehr Spaß, es kommt mehr raus, es sind verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Auch wir merken das oft, dass wir Dinge völlig falsch, also aus der jeweiligen Sicht völlig falsch verstehen, nein, völlig anders verstehen, ja, dass Dinge, die für den Hermann vielleicht völlig irrelevant sind, für mich ein wahnsinniges Gewicht haben oder umgekehrt. Und wir merken irgendwie durch den doch intensiven Diskurs, den wir haben seit 5 Jahren, dass es sehr wohl eine männliche und eine weibliche Sichtweise gibt und dass es auch total okay ist, dass es so ist und dass Frauen auch nicht wie Männer werden müssen, um sozusagen Karriere machen zu können, sondern die können ruhig so bleiben, wie sie sind. Und Männer müssen jetzt auch nicht dauernd ihre softe Seite herauskehren, wenn es vielleicht jetzt gerade nicht passt, sondern können auch so sein, wie sie sind. Und ich glaube, dieses gegenseitige Akzeptieren, dass jeder auch einfach, dass es grundlegende Unterschiede gibt, ja, auch völlig okay ist, vor allem wenn man den Willen hat, diese grundlegenden Unterschiede so zu transformieren, dass jeder profitiert, ja, jeder jeweils die andere Seite und es als Bereicherung sieht.
Dankeschön, liebe Michaela. Ich habe tatsächlich da noch draufgeschrieben gehabt, Allyship und Hermann quasi. Also das wollte ich tatsächlich auch noch fragen, denn wir haben schon in der Anmoderation auch gesagt, du hast oder versuchst auch Medien neu zu denken. Und ich finde schon, dass dieser Begriff Male Ally mittlerweile sehr populär ist. Den habt ihr ja, wie du gesagt hast, aufgegriffen. wo siehst du eure Medien, eure Magazine in 5 Jahren? Was ist so der Plan? Wo möchtet ihr hin?
Medien in 5 Jahren zu denken, ist wirklich ambitioniert. Also wir haben jetzt schon, gestern ist ja wieder rausgekommen, jetzt natürlich mit der ganzen Google-Search-Thematik und so mit künstlicher Intelligenz. Wer kommt dann wirklich noch auf die Plattformen? Ne, ich glaube, das haben wir eh vorweggenommen, auch auf der, ich glaube, wir sind ja kein klassisches Medium mehr in dem Sinn. Also wir versuchen natürlich sehr stark in einer Community zu denken. Wir versuchen natürlich auch da unterschiedliche Kanäle zu spielen. Also ich glaube, wir sind auf LinkedIn mittlerweile mit über 22.000 Followerinnen da sicher auch im Medienbereich in Österreich wahrscheinlich unter die Top 5 locker. Also da haben wir weit etablierte Newsletter ist sicher auch ein Thema noch. Also das Kuratieren, glaube ich, ist nach wie vor schon gut auch ein Thema. Und wo sehe ich unsere Themen, also wo ich sehe, ist sicher im Dachraum. Also wir sind jetzt auch in Deutschland oder versuchen wir da jetzt auch natürlich unsere Formate auch da mitzunehmen. Ich glaube, es ist wichtig, ein Ökosystem oder auch ein unterschiedliche Formate zu haben. Auch dort auch das sei es jetzt von Veranstaltungen über online natürlich, über Social Media, über aber dann natürlich auch so Communities, so kleinere auch abzufangen. Und weil du vorher auch das Thema Allyship gesagt hast, also das ist, ich glaube, das ist auch wieder was. Mir geht es da eher darum, du musst übersetzen, du musst das Thema Diversität oder auch, wieso machen wir das übersetzen? Und das ist halt für Führungskraft oder auch für jemanden, für Unternehmensinhaber, Geschäftsführer, Vorstände, extrem wichtig, dass man das da auf oben ansetzt. Michi hat es ja schon gesagt, nach wie vor hast 90% in Österreich, hast natürlich Männer in diesem Board sitzen. Und da muss man peu à peu natürlich auch Männer adressieren, denen das Thema auch wichtig ist, die vielleicht sicher auch einen persönlichen Zugang dazu haben, weil sie Kinder, Töchter haben, weil sie auch sehen, dass sie natürlich auch der Arbeitsmarkt verändert und sie da, oder weil sie einfach auch sehen, dass sie sich in Zukunft teurer refinanzieren, wenn sie nur Männer im Board haben, ja, und natürlich dann im ESG-Rating schlechter performen, werden sie sich teurer refinanzieren. Und da kommen jetzt ganz klassische Management-Themen über das Thema Diversität auch an, das, wo sie sagen, da muss man eh handeln. Mhm. Oder wenn du jetzt am B2B, also wenn du einen Pitch hast für ein Unternehmensprojekt mit anderen und international, die schauen sehr wohl drauf auch, wie bist du aufgestellt, wie bist du jetzt im Unternehmen auch, wie bist du bei diesen Themen aufgestellt? Und dann wirst du vielleicht den Pitch gar nicht gewinnen. Und das sind dann schon sehr essentielle Themen. Und die versuchen wir zu transportieren. Da versuchen wir auch, mehr Männer mit auf die Reise zu nehmen. Da möchte ich ganz Robert Kaup, ja, der da der Geschäftsführer ist von Tieto Evry, auch einer skandinavischen, sehr starken IT-Beratung, der ganz lang schon bei uns da mit dabei ist und sehr stark, aber jetzt gar nicht so sehr, sehr auch aufs Unternehmen. Ja, was bringt sie, wie steigert es auch Innovation seiner Kundinnen, ja, oder von Tieto Evry? Oder wie kann man Nachhaltigkeit agieren? Wie kann man im Unternehmen Strukturen schaffen, damit man inklusiv wird? Also das sind essentielle Themen und das machen die sehr gut auch. Ja, und die haben bei uns zum Beispiel auch bei Viconomy vor einem Jahr gewonnen, ja, aber auch bei der Minerva. Oder auch dann, ja, es gibt da unzählige und da versuchen wir einfach mehr und mehr Männer mit auf die Reise zu nehmen. Wir werden nicht alle erreichen, wir werden vielleicht nur einen Bruchteil, aber jetzt versuchen wir peu à peu natürlich da Männer mit auf die Reise zu nehmen und die wieder einen Schwung. Also das ist auch dieses Allies for Equity, dieses Hashtag, dieses Schneeballsystem, dass wir mehr und mehr Menschen, Unternehmen mit auf die Reise nehmen. Das wollen wir da. Eher Bewegung, eher so, bei uns können ganz viele Menschen andocken oder Initiativen oder Frauennetzwerke oder name it. Mhm. Also wir versuchen eine Plattform, für dieses Thema zu sein. Wir sind ein Nischenthema, aber da wollen wir sehr proaktiv oder auch progressiv oder auch positiv auch in die Zukunft sehen. Ja, wir wissen, es läuft viel nicht, aber wir wollen da Ansätze zeigen, die vielleicht andere wieder ermutigen, das gleich zu tun und auch vielleicht das auszuprobieren und bei ihnen auch dadurch Erfolge zu erzielen.
Mhm. Super, herzlichen Dank. Michaela, eine Frage noch, dann sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Folge. Hätte ich gern, was haben Unternehmen von euch? Was leistet ihr jetzt ganz im Sinne von KPIs, im Sinne von, okay, wenn ich jetzt als österreichisches Unternehmen da dabei sein möchte, was leistet ihr?
Also ich glaube, was wir mittlerweile wirklich mit Stolz von uns behaupten können, ist, dass wir speziell in den letzten 2 Jahren uns zu einem Kompetenzzentrum entwickelt haben und dass extrem viel Wissen bei uns zusammenläuft und viel Erfahrung. Und das liegt vor allem an diesen unterschiedlichen Formaten, die wir haben. Und der Hermann hat schon einige davon erwähnt. Und aber wir bieten auch Unternehmen die Möglichkeit, dass sie sich untereinander austauschen. Wir haben zum Beispiel ein Format, das heißt HR Leaders. Das ist einmal im Quartal. Und da kommen die HR Leaders von 40 bis 50 Unternehmen via Zoom meistens, aber mittlerweile gibt es auch schon analoge Veranstaltungen, zusammen und können sich über Diversitätsmaßnahmen austauschen, die bei ihnen funktionieren und nicht funktionieren. Das ist etwas, was sonst niemand bietet und wofür auch die Unternehmen in dieser komprimierten Form wahrscheinlich kaum Möglichkeiten haben, weil es gibt zwar Messen zu dem Thema und Veranstaltungen, aber das ist man dann einen halben Tag dort und ist doch alles sehr zeitaufwendig und bei uns findet es 2 Stunden lang via Zoom statt. Man muss quasi den Arbeitsplatz nicht mal verlassen und geht mit extrem viel neuen Wissen aus diesen Sitzungen raus. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir einmal im Jahr mit PwC eine große Studie zum Thema Diversität machen, österreichweite Studie zum Thema Diversität machen. Auch daraus kann man viel Wissen und interessante Informationen beziehen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für Unternehmen auch unterschiedliche Formate entwickeln, wie sie sich präsentieren wollen. Weil die meisten Unternehmen sagen ja heute, ja, wir wollen nicht mehr ein klassisches Inserat schalten, sondern wir wollen auch eine Community erreichen. Wir wollen auch Community selbst darstellen. Und nachdem wir ja aus unserer Historie heraus auch mit einer Community, in einer Community groß geworden sind, haben wir viel Community-Erfahrung und wissen auch, wie wir das für Unternehmen umsetzen können, dass sie ihre Community stärken können, dass sie ihre Community sichtbar machen können. Und dann, was wir auch noch haben, ist, dass wir natürlich ganz viele Frauen, du hast es vorher schon gesagt, Hermann, aus dem Techniksektor, aus dem Innovationsbereich vorstellen, dass wir junge Talente haben, dass wir Möglichkeiten bieten. Zum Beispiel, wir haben auch ein Format, das heißt She Tech bzw. She Innovate, wo dann Unternehmen, das hatten wir zuletzt in Kooperation mit der TU Wien, und wo dann Unternehmen ihre Repräsentanten schicken können, die auch auf der Suche nach jungen Talenten sind. Und wir bringen die mit den jungen Talenten zusammen. Also wir sind auch ein Begegnungsort und ein Austauschort. Und das heißt, dass Unternehmen auch bei uns Leute finden können, nach denen sie vielleicht schon lang gesucht haben. Ja? Und noch dazu Frauen in unkonventionellen Bereichen. Das ist ja auch etwas, was sehr stark gesucht wird. Ja, die meisten Unternehmen wollen ja auch sozusagen Muster durchbrechen und sich öffnen. Also es ist ja auch so eine gewisse Freude am unkonventionellen Denken entstanden in den letzten Jahren, weil auch die wirtschaftliche Situation vielen Unternehmen zeigt, ja, es kann nicht mehr so weitergehen, wie es die letzten 20, 30, 40 Jahre gegangen ist. Wir müssen uns auch was Neues einfallen lassen. Und da sind wir, glaube ich, ein super Inspirationspool, wenn es darum geht, alte Muster aufzubrechen, neue Möglichkeiten zu zeigen, Verbindungen zu schaffen. Ja, das ist sicher eine unserer ganz großen Stärken.
Dankeschön. Am Ende meines Podcasts habe ich immer so kleine Blitzlichter, das heißt kurze Fragen, kurze Antworten. Ist das für euch in Ordnung? Und ich würde gerne mit einer Frage beginnen, und zwar, wenn ihr einen Tipp hättet für eine Frau, also einen Tipp für eine Frau, die sagt, sie möchte Karriere machen, den sie unbedingt umsetzen müsste. Was wäre das, Michaela?
Ich glaube, der wichtigste Tipp für Frauen ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Weil Frauen, die was machen wollen, hören von 1000 Seiten, was alles nicht geht, was alles schwierig sein wird, wo die Hindernisse sein werden. Und der Punkt ist, und das finde ich schon, das haben uns Männer voraus, die sind viel fokussierter, wenn sie was erreichen wollen. Und das müssen Frauen nicht immer, aber oft lernen. Dieses fokussier dich auf dein Projekt, auf deine Idee, auf dein Ziel und bleib dran.
Dankeschön. Hermann.
Da würde ich mich beim Michi anschließen und vor allem auch vielleicht noch die richtige Auswahl des Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ja, wo auch solche Themen oder die vielleicht auch progressiv auch diese Themen vorantreiben und die auch Möglichkeiten zulassen, da auch vielleicht genau Karrieren, weibliche Karrieren oder diverse Karrieren einfach auch zulassen.
Hermann, was ist dein Erfolgsrezept?
Mein Erfolgsrezept ist wahrscheinlich, ich bin ganz gerne ein Pionier, also ich mag ganz gern Sachen aufbauen, ja. Und ich kann da wahrscheinlich Menschen auch ganz gut mitnehmen auf diese Reise. Ich probiere auch da sehr innovativ zu denken, auch nicht zu entmutigen zu lassen, auch vielleicht nicht davor zu fürchten, Fehler zu machen. Also ich mache sicher viele Fehler, versuche aber weniger zu haben wie die guten Seiten. Und dann bleibt im Endeffekt auch was Positives über. Aber ich glaube, also ich versuche nicht Fehler zu vermeiden. Also ich versuche eher Dinge zu machen, auch wenn ihr weißt, das kann jetzt sicher noch nicht 100% erfüllen. Aber ich möchte ganz gern Themen besetzen, ich möchte gerne auch Wege schon bestreiten und dann schauen, okay, wie kann ich mich dann im Gehen verbessern.
Mhm. Michaela, was ist dein Erfolgsrezept?
Mein Erfolgsrezept ist, dass ich, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl habe für Dinge, die im Kommen sind. Manchmal bin ich ein bisschen zu früh dran damit, aber bei Shikonomy war es ja Gott sei Dank der richtige Zeitpunkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich sehr resilient bin und mich nicht, und keine Angst habe sozusagen vor Niederlagen oder vor Rückschlägen, sondern einfach weiß, das gehört dazu. Also das kann ich jedem nur raten, dass er sich mit Rückschlägen anfreundet, weil ohne geht's nicht. Und der dritte ist, glaube ich, dass ich versuche bei allem, was ich mache, immer so in größeren Zeitabständen zu subsumieren, was ist das Gute an dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe und was ist das Gute, was ich sozusagen weitergeben konnte. Und das hilft, das bestärkt einen daran, dass man sich auf das, man lernt dann, sich auf das Gute zu konzentrieren und besser mit Frustration umzugehen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil die Zeiten sind schwierig für alle. Und man darf sich nicht durch die Rückschläge und durch die Frustrationen, die jeder Mensch erlebt, entmutigen lassen, sondern man muss immer auch irgendwie im Hinterkopf und dann auch manchmal eben regelmäßig klar vor Augen haben, was ist denn das Gute? Ja, was ist das Gute, was ich aus diesem Job mitnehmen kann? Was habe ich gelernt die letzten Jahre? Was ist das Gute, was ich für die anderen hinterlassen habe? Ja, wo ist meine Spur? Ja, das gibt einfach irrsinnig viel Kraft, dran zu bleiben und sich weiter zu bewegen, nach vorwärts zu bewegen.
Dankeschön. Und einen Satz, den ihr mir bitte noch vervollständigen dürft. Darum wird die Zukunft wunderbar.
Ich glaube, dass dieses Zusammenspiel zwischen den Generationen besser funktioniert, als es je funktioniert hat. Und ich glaube, dass im Moment auch eine große Offenheit für neue Ideen und für den Wandel herrscht. Und das ist ein spannendes Zeitfenster, das nicht ganz unanstrengend ist, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber eines meiner Lieblingszitate ist von Einstein und das lautet, zwischen den Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Und jetzt sind wir als Gesellschaft von ganz vielen Schwierigkeiten umgeben, aber es heißt, dass es auch ganz viele Möglichkeiten gibt, das zu bessern. Und man muss sich einfach auf die Möglichkeiten konzentrieren und den Blick auf die Möglichkeiten richten.
Dankeschön. Hermann.
Ja, ich glaube auch, das Zusammenspiel, also jetzt, ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre wird sich herauskristallisieren, um auch den richtigen Abbiegung jetzt noch schaffen. Es gibt auch extreme Herausforderungen, aber auf der anderen Seite wieder auch sehr viele positive Entwicklungen. Ich glaube, das haben jetzt alle gefordert, wirklich an einem Strang zu ziehen. Wird herausfordernd, also wenn man das jetzt realistisch anschaue, also so wunderbar, ich bin durchaus auch Realist, auch immer, und es wird extrem herausfordernd, aber ich würde schon eher sagen, das Glas ist halb voll, wie halb leer, und wir werden das managen, wie viele andere Krisen auch schon. Aber es ist wirklich, wie dem Michi, es ist schon sehr anstrengend alles. Und natürlich, die Herausforderungen sind aktuell größer denn je. Ja.
Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke, dass ihr mit dabei wart. Und ich möchte jetzt abschließend nur ganz kurz einen Dank an euch richten, Michaela und Hermann, weil ihr unglaublich wichtige Arbeit macht. Ich kann mich erinnern, ich habe Shikonomy kennenlernen dürfen, weil mir meine Schwester ein Abo geschenkt hat zu Weihnachten und ich habe mir gedacht, wow, das ist eine coole Geschichte. Und ich habe euch jetzt ein bisschen beobachten dürfen, ihr macht eine unglaublich wertvolle Arbeit. Von Herzen danke dafür, danke, dass ihr euch zusammengeschlossen habt und die letzten Worte dieser Folge gehören euch.
Ja, also ich möchte mich bei der Michi bedanken, dass wir jetzt eigentlich seit 5 Jahren schon diese Achterbahnfahrt da machen. Und ich finde es aber total spannend, ja. Also nicht nur bei der Michi, sondern bei allen Mitgründern und natürlich beim ganzen Schikonomy-Team, weil ich natürlich weiß, dass ihr auch sehr oft die Organisation ein bisschen überfordert. Und hoffe, ihr seht mir das nach und dass wir die nächsten 5 Jahre genauso gut weiterkommen.
Ja, ich finde, also das Dank kann ich ja nur zurückgeben, Hermann. Ich finde, dass wir ein super Team sind und wir haben auch, finde ich, auch eine sehr hohe Konfliktkultur, was sehr wichtig ist. Und wir sind beide einfach total begeistert bei dem, was wir machen. Und ich glaube, das ist auch so unsere Stärke, wie wir eben andere mitnehmen können auf unserer Reise. Und das muss ich auch sagen, das Tolle einfach an diesem Job ist, dass man so wahnsinnig viel zurückbekommt. Und ich habe vorher gesagt, ich bin ja wirklich schon lange Journalistin beziehungsweise im Medienbereich tätig. Und wir kriegen einfach so viel Positives zurück. Und das ist das Tolle, gell, dass man irgendwie nicht nur das Gefühl hat, dass man Samen sät, sondern dass man ja dauernd merkt, wie so bunte Blumenwiesen überall entstehen und wie Leute gerne mitziehen, Unternehmen gerne mitziehen mit dem, was wir machen. Und das ist einfach ein irrsinnig, eine schöne, sinnvolle Aufgabe. Und ja, mich erfüllt das sozusagen, ich bin jetzt nicht mehr so ganz jung, aber mich erfüllt das daher mit einer umso größeren Dankbarkeit, dass ich etwas machen kann, wo ich auch so viel zurückbekomme und nicht nur reinbuttere sozusagen.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.